Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Hey, mein Lieber.
Hi, was geht?
Wie steht's?
Alles gut, neuer Rekordsgeldmarkt bei dir?
Jawohl, so muss das sein. Wo bist du diesen Monat?
Bisschen über 30.000.
Jawohl, dann direkt musst du so starten, ne? Kommst du rein hier? Ja, bester Monat 30.000, direkt einfach mal abgeschlossen hier. So muss das sein.
Weißt du noch, letztes Mal, als wir uns gesehen haben, war im Anfang des Jahres, ja, das war im ersten Quartal. Da war ich, glaube ich, bei 17 und jetzt ist es fast das Doppelte.
Ja, dann im nächsten Quartal machen wir dann nochmal das Doppelte, ne?
Von mir. Hast du das Geheimrezept?
Muss ja auch weitergehen.
Hast du das Geheimrezept dazu?
Richtig. Immer quartalsweise duplizieren, verdoppeln.
Mega.
Perfekt, mein Bester. Da fangen wir an. Hast du vielleicht irgendwelche Kopfhörer, weil es halt bei dir ein bisschen stark?
Das halt bloß Earpods, gell? Habe ich gleich.
Sehr gut. Man muss ja hier ein guter Ton. Du bist doch Filmmacher, Daniel. Das muss hier on fleek. Das muss hier starke Tonqualität sein. Ja, viel besser. Mensch, Träumchen.
Perfekt.
Super.
Ja, ich habe extra das Studio errichten lassen für heute.
Ja, sehr gut, so muss das sein. Wer so viel Umsatz macht, der kann sich das auch mal leisten.
Perfekt. Ton ist gut.
Ja, passt. Ton ist super. Dann fangen wir einfach ganz entspannt an. Ganz von vorne. Für die Leute, die dich noch gar nicht kennen. Wer ist der Daniel? Was machst du? Wo kommst du her?
Ich komme ursprünglich, ich habe in meiner Jugend begonnen, eigentlich in meiner Kindheit zu fotografieren. Also ich bin immer überall mit kleiner Digicam herumgelaufen. Ich habe Tulpen fotografiert, Fahrradfahren. Also ganz klassische Sachen eigentlich. Und irgendwie hat mich die Fotografie nie losgelassen. Und ich habe dann praktisch immer größere Kameras bekommen und habe dann 2017 mein Business gegründet. Michael schaut auch gerade zu, der hat mich dann nach Dubai eingeladen, 2021. Wir hatten ein cooles Shooting hier. Und dort ging es dann eigentlich mit den Videos so richtig los. Habe mich da konstant weiterentwickelt, habe jetzt inzwischen haben wir ein größeres Team, also es werden immer mehr Leute, die da dazukommen. Und ja, es ist am Wachsen und es geht richtig gut. Mittlerweile auch internationale Aufträge, also kann mich nicht beschweren.
Sehr gut, so muss das sein. Vielleicht fangen wir da auch so ein bisschen an. Du machst ja jetzt ja ordentlich Umsatz, ordentlich Kunden, aber es ist ja nicht nur so, du kommst ja auch eigentlich ursprünglich aus Wien. Du hast aber auch international Aufträge. Wo finden denn zum Beispiel jetzt außerhalb Wien deine Imagefilme-Shootings statt?
Mhm. Also es ist komplett unterschiedlich, eigentlich quer über den Globus verteilt. Wie gesagt, in Dubai waren wir mal unterwegs, das war recht cool. Dann in Amerika, so nähe Las Vegas, haben wir mal gefilmt auf einem Flugzeugfriedhof. Dann natürlich ganz Österreich eigentlich unterwegs, also von Westen bis in Osten quer durch. Und ansonsten waren wir noch in England, in Southampton, haben wir ein Segelvideo gemacht. Wir waren in Lanzarote. Wir sind im September sind wir in Liechtenstein für eine Kinofilmproduktion. Also es geht echt quer über die ganze Welt.
Sehr geil. Da kommen natürlich auch verschiedene Probleme auf einen zu. Da wollen wir ein bisschen so drauf eingehen, weil ich sag mal, wenn man jetzt vielleicht mal in Deutschland wohnt und macht dort seine deutschlandweit, ist schon mal vielleicht schon eine Herausforderung. Oder wenn man jetzt in Österreich wohnt und das in ganz Österreich macht, dann muss man ja schon Hotels planen und Reisezeit und sowas. Aber das ist noch relativ alles, sag ich mal, mit dem Auto, mit dem Zug entspannt machbar. Aber wenn jetzt, sag ich mal, in die USA fliegst oder nach Dubai fliegst oder so, da muss man natürlich dann dementsprechend auch Flug mit einplanen, Reisezeit, dann natürlich auch die Umstellung, ne, dass die Uhrzeit umgestellt wird. Wie planst du sowas, dass du da dich auch nicht verzettelst? Dass jetzt, sag ich mal, du hast jetzt ein Shooting in den USA, da musst du die Rückreise auch planen, weil das nächste Shooting hast du in Österreich. Hast du da überhaupt einen Plan oder machst du so, ja, wie es kommt, mache ich das in den Kalender rein so?
Ja, also ich glaube, mein größtes Tool ist so der Google-Kalender. Also ich habe immer alles digital, ich habe alles synchronisiert. Ich habe da auch verschiedene Zeitzonen, kannst du ja einstellen. Google-Kalender, das ist USA meistens minus 8 Stunden dann oder 9 Stunden mit der Sommerzeit. Und von dem her, also ohne dem wird es überhaupt nicht gehen. Das ist, wenn du mit so vielen verschiedenen Ländern zu tun hast, weißt du auch, die Zoom-Calls, die Sales-Calls sind ja auch dann praktisch global. Und das ist einfach mega wichtig, dass man organisiert ist, dass man das ganze Tracking macht. Das habe ich auch dir zu verdanken, dass das Tracking so gut klappt. Und ja, Organisation ist das A und O. Also ohne dem kann man nicht hochskalieren.
Jawohl. Und wie du schon sagst, du machst ja dann auch trotzdem die Gespräche mit den künftigen Interessenten und Kunden natürlich dann auch, obwohl du in den USA zum Beispiel bist oder ganz woanders, wo eine ganz andere Zeitzone ist. Planst du das dann schon so, dass du den Kunden dann irgendwie sagst, ja, keine Ahnung, wir haben das Gespräch dann in Deutsch, also Österreich Zeit um 6 Uhr morgens oder so? Oder versuchst du dann schon dich an die Österreich Zeit so gut anzupassen? Wie machst du das?
Ganz unterschiedlich. Also ich richte mich da ein bisschen nach den Kunden und wie gesagt, ich schaue den Kalender und wenn da mal ein Call um 3 in der Nacht ist, dann mache ich den um 3 in der Nacht in Las Vegas. Also ich schaue einfach, mir ist so wichtig, ich glaube so in meinen 20ern und 30ern, mir ist so wichtig, das Maximum aus mir rauszuholen. Und da gibt es dann nicht so das, oh, es ist jetzt schon nach 21 Uhr, ich mache jetzt keine Calls mehr oder es ist Mitternacht, ich mache jetzt nichts mehr, sondern bei mir ist wirklich jeder Tag, kann man sagen, Vollgas. Und wie gesagt, ich will einfach das Maximum aus mir rausholen, das Beste, was ich machen kann. Und damit bin ich dann auch zufrieden. Weißt du? Und das merkt man eigentlich auch in der Arbeit, dass das einfach, dass das so reinsteckst, kriegst du auch im Endeffekt wieder raus. Und von dem her gibt es Calls rund um die Uhr, wenn es sein muss.
Ja, Vollgas geben. Bist auch jung und knackig, Daniel. Da kann man auch hier Vollgas. Das Las Vegas um 3 Uhr, da geht doch die Party erst los. Dann bist du wahrscheinlich nach dem Call nochmal ab rausgegangen.
Auf jeden Fall keine Work-Life-Balance, falls es irgendwer erwartet. Das ist ja nicht da. Keine Balance.
Ja, generell ist das ja gleichzeitig bei dir, würde ich sagen, Life-Life-Balance, weil das, was du ja quasi als Arbeit hast, das würden sich ja andere würden sich ja danach die Finger lecken, ne? Also jetzt sage ich mal, du hast jetzt reist in die USA, reist nach Dubai, reist dahin, Segelschiff und so. Natürlich, wenn da auch drehst und du musst dich konzentrieren und es ist auch Arbeit natürlich und so ein Jetlag ist auch nicht zu unterschätzen und so. Das muss auch einen Spaß machen. Es gibt auch bestimmt Leute, die sagen, immer rumreisen, das ist gar nichts für mich. Ich brauche so meine festen Sachen und so. Aber es gibt ja auch viele Leute, die sagen, das ist ein Traum, so viel von der vom Landschaft, von Ländern zu sehen, Kulturen zu sehen, weil du bist ja auch nicht nur rund um die Uhr da am Arbeiten, sondern du genießt ja auch die Zeit vor Ort, du genießt natürlich auch mal die Zeit auf dem Segelschiff und so. Das, ich glaube, das gibt einem auch sehr viel, ne?
Auf jeden Fall, ja. Und es ist einfach cool. Also ich bin so ein Mensch, ich bin, ich sag mal, so ein Entdecker. Vielleicht so wie ein moderner Kolumbus, der immer wieder neue Orte braucht und sein Gehirn immer wieder trainieren will. Und ja, für mich ist Veränderung einfach wichtig. Ich glaube, Veränderung gehört zum Leben. Und ich fühle mich am wohlsten, wenn ich konstant wachsen kann und nicht immer, also nicht immer im selben Rad praktisch bleibe. Also das ist mir ganz wichtig und ich glaube, deswegen habe ich mir auch so diesen Job eigentlich erschaffen im Laufe der Jahre, wo einfach immer wieder neue Leute kommen, neue Aufträge, neue Herausforderungen, also Team wachsen, besser werden, konstant verbessern einfach. Das ist eigentlich meine Grunddevise. Ich stelle mir immer die Frage, was kann ich noch besser machen? Wo kann ich da noch mehr machen? Was kann ich noch optimieren? Und das geht nicht unbedingt nur so in die Fotografie oder Videografie rein, sondern das geht auch zum Thema Ernährung. Das ist ein ganz, ganz breites Spektrum, weil ich denke immer, Leben ist ganzheitlich und das beeinflusst sich einfach alles.
Sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt so reingehen, du bist ja bei uns, ich glaube 2019 bist du ja bei uns reingekommen, hast du mit Fotografie, Paar-Shootings, Event und sowas angefangen. Das hat sich dann Ende letzten Jahres so zum Imagefilm-Bereich gewandelt. Also du machst tatsächlich Imagefilme noch gar nicht mal so lange. Ich glaube jetzt dieses Jahr dann komplett, also 8 Monate, ne, ist ja jetzt August zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und machst jetzt trotzdem schon so krasse Fortschritte und 30.000, das macht man ja nicht einfach so mal eben. Das machen teilweise Leute, die eine Ausbildung gemacht haben und Filmmacher sind nicht mal, sondern das hast du mit deiner eigenen Kraft und Energie geschafft. Was meinst du, war so der ausschlaggebende Punkt oder was sind so Fähigkeiten oder Punkte bei dir, warum du das auch so schnell geschafft hast?
Gute Frage. Also kommen sicher mehrere Faktoren zusammen. Einer davon bist sicher du, da bin ich mir ganz sicher. ein
Ja,
wichtiger Erfolgsfaktor.
super.
Das du gibst halt die richtige Richtung vor. Also du hast die Erfahrung, du weißt, okay, das und das ist zu machen. Du siehst das bei anderen Kunden, die auch in der Filmbranche sind. Was ist dort wirklich wichtig, um da voranzukommen? Und dann auf der anderen Seite natürlich bei mir jetzt die Umsetzung. Also mache ich das, was du mir sagst? Wie gut setze ich das um? Wie gut kann ich Probleme lösen, sowohl meine eigenen als auch die von Klienten? Und dann natürlich auch das Team. Also ich erzähle vielleicht die Geschichte kurz, dass wir waren ja im Dezember letzten Jahres, waren wir praktisch auf einem Fotoshooting gebucht. Er schaut sogar jetzt gerade zu, der Mitch. Wir waren im
Mitch, grüß
Ausland.
dich.
Er spricht nur Englisch, aber mal sehen.
Hello, Mitch.
Und er hat uns gebucht und hat auch einen Privatjet geplant gehabt für dieses Shooting. Es war recht cool von Serbien nach Kroatien. Es war zuerst ein geplantes Shooting, wo ich eben dabei bin, wo wir Fotos machen, praktisch so personal brandmäßig für Social Media. Und dann hat sich ein guter Freund von mir hat sich eben eine Kamera gekauft, eine Cinema Cam, die Canon R5C. Und er hat von mir ein Video gemacht in Wien. Und ich fand das so cool. Er hat echt Talent dafür, super. Der Michael, und habe ich dann gesagt, hey, willst du nicht mitkommen? Wir fliegen dann mit dem Privatjet, es wird ein Fotoshooting, es wird recht cool. Wir laden dich da ein, kommst mit, machst ein Video und dann schauen wir mal, wie das läuft. Und das ist echt so cool geworden, das ist richtig gut geworden. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du was, eigentlich, wir sind so ein super Team, ich habe die Fotos gemacht, die Videos, wir haben zusammen auch Regie und Storyboard entwickelt im Laufe der Zeit. Und dann haben wir gesagt, hey, warum machen wir das nicht die ganze Zeit? Und so ist eigentlich das Team so entstanden, dass wir jetzt gemeinsam die Imagefilme produzieren, dass ich so meistens für Regie zuständig bin, natürlich auch für Sales. Ich mache die Drohnenflüge und er ist hauptsächlich Kameramann. Wir machen auch die Storyboard-Entwicklung zusammen und wir sind einfach ein, ich sag mal, ein eingespieltes Team, wo wir einfach wissen, wir können uns aufeinander verlassen und das ist extrem viel wert. Also die richtigen Leute in deinem Umfeld, das ist extrem wichtig. Also sowohl der Mentor, wie gesagt, bist du ein wichtiger Faktor, und natürlich auch die Teamkollegen, die dir bei der Ausführung der Idee helfen.
Jawohl, sehr gut. Natürlich, Strategie muss passen und der Weg muss natürlich auch gehbar sein. Aber es gibt ja auch zum Beispiel auch viele bei mir, die machen auch Imagefilme, die machen ihre 10, 12.000 im Monat, sind happy und das lassen sie erstmal so, solange das so läuft, ist alles taco. Du bist aber kontinuierlich so ja am Wachsen und willst ja auch, wie du selber sagst, mehr. Du sagst in deinen Jahren jetzt aktuell wirst du Vollgas geben und später kannst du dich ausruhen und so weiter. Woher kommt denn überhaupt dieser Antrieb? Also woher kommt diese Motivation, immer mehr zu wollen? Dieser Hunger, vorhin haben wir auch schon darüber gesprochen, dass langfristig so einer Medienagentur Daniel Gebt mal eventuell werden kann mit mehreren Mitarbeitern, größeren Produktionen, dann auch anstreben, 100.000 Euro im Monat zu machen. Warum das Ganze? Also warum nicht einfach, ja, 10, 20 im Monat machen, easy going, let's go, das ist jetzt mal live, ich reise ein bisschen rum und das ist. Warum da oben angreifen?
Also wie ich vorher schon ein bisschen so dran gestriffen habe, ich glaube, man muss im Leben wissen, wer man ist, was man machen will und welche Leute man dazu braucht. Das sind so meine Grundfragen, die habe ich mir schon vor ein paar Jahren gestellt. Hatte auch mit ein paar Coachings zu tun und vermutlich auch mit Erfahrungen aus der Kindheit. Also wenn ich erwähne das ganz kurz, so ein Beispiel, ein Kind, das sein Lolli nicht bekommt. Das merkt sich sein Leben lang, so diese Erfahrung, dieses Trauma, dass es das nicht bekommen hat, was es damals wollte. Und daraus wächst dann irgendwie so ein Ansporn, dass es sich später alle Lollis kaufen kann, die es haben will. Und ich glaube, ein bisschen so in die Richtung geht das. Aber auch eben so dieses, ich bin eine Person, die einfach mit Wachstum zufrieden ist. Also ich bin glücklich, wenn ich besser werden kann, wenn sich die Ergebnisse verbessern, wenn Kunden zufriedener sind. Also das ist mir extrem wichtig und ich denke, das ist so das Grundrezept. Einfach so dieses Streben nach mehr, dieses Streben zu expandieren. Ich denke, das ist einfach ein Grundprinzip vom Leben. Wenn du rausschaust aus dem Fenster, hast vielleicht einen Baum irgendwo in der Nähe und der macht sein ganzes Leben nichts anderes als zu wachsen, weil es einfach seine Natur ist. Und ich würde sagen, meine Natur ist genauso, die ganze Zeit zu wachsen und besser zu werden. Also das ist, ich werde lernen, bis zum Ende meiner Zeit.
Sehr gut, jawohl. Schöne Worte. Wahrscheinlich, also halten wir fest, Daniel hat in seiner Kindheit keinen Lolli bekommen und deswegen sagt er jetzt, ich muss 100.000 im Monat machen, das geht so nicht. Ich muss die ganze, ja, die ganze Firma da kaufen, damit ich alle Lollis haben kann, die es gibt und jetzt gibt es Vollgas. Nein, Spaß, einfach Natürlich schön zu wissen, einfach wenn man sowieso was macht, dann gleich richtig, anstatt halbherzig. Ne? Wer wächst, der gedeiht,
Genau.
wer stehen bleibt. Ne? Ein Baum kann ja auch nicht stehen bleiben, der stirbt dann halt. Von daher ist es auch ganz gut.
Und ich denke mir so,
Jawohl, mein
die
Bester.
Frage, eine Frage, die ich mir auch stelle, ist so, ist es wirklich das Beste, was ich machen kann in meiner Zeit? Ist es das Wertvollste und das Beste, was ich machen kann? Oder kann ich irgendwas Besseres machen? Und von dem kommt, glaube ich, auch das Wachstum.
Vielleicht als so Vergleich für die Leute, die auch für alle zuhören. Ihr könnt auch gerne, falls ihr Fragen an Daniel habt, natürlich haut raus, weil wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, dann stellt gerne eure Fragen. Vergleichen wir auch immer gerne, wie mit, wenn man ins Gym geht und Sport macht oder so. Dann, natürlich könnte man einfach so ein paar Gewichte drücken und dann nach Hause gehen, aber so ein richtiger Muskelwachstum und das Beste hat man nicht rausgeholt. Ne? Also wenn man sowieso die Zeit jetzt dort ist und sowieso trainiert, warum dann nicht das Bestmögliche machen, um natürlich auch zum bestmöglichen Muskelwachstum zu kommen oder das Bestmögliche rauszuholen, weil wenn du sowieso da bist, warum dann nicht auch das Beste machen? Ne? Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Situation ist man und viele Leute sind natürlich auch in einem Job, der unzufrieden ist und dann hat man da auch nicht Bock, immer Vollgas zu geben, wenn man kein Dankeschön bekommt und keine Wertschätzung. Aber wenn man auch weiß, für wen man das macht, nämlich auch für sich und seine Familie und da kommt dann am Ende auch mehr raus und die Kunden sind natürlich dementsprechend auch happy, dann macht das ja auch Spaß, ne?
Genau, ja. Ich war auch eine Zeit lang angestellt, mal etwa ein Jahr, denke ich, war das. Und war richtig cool. Also es hat Spaß gemacht, es waren tolle Kollegen, toller Chef, es war alles gut eigentlich. Aber ich habe immer gemerkt, so ja, ich habe halt auf mein Fotografie-Business und habe gemerkt, ja, ich will das Vollzeit machen, ich will da wachsen, ich will mehr, ich will die Welt bereisen. Ich will das machen, solange ich jung bin und solange ich das kann. Und ja, es ist einfach ein anderes Lebensgefühl. Aber es kommt halt alles auch mit, ich sag, man muss Dinge investieren, man muss viel Zeit investieren, man muss gewisse Dinge einfach in Kauf nehmen, um, sag ich mal, so den Traum zu leben. Also das kommt nicht einfach so.
Jawohl. Dann Sebsen, wahrscheinlich Sebastian, schreibt Daniel, bester Mann, eine Person, von der man nur lernen kann. Ja, Kollege von dir wahrscheinlich, hast du bezahlt,
Ja,
damit er das reinschreibt,
genau.
ne?
Also es, ja, wir haben ihn tatsächlich bezahlt, weil er war einer unserer Statisten. Er war zweimal bei den Videos dabei. Ist ein
Er war ein
mega cooler
Baum.
Typ. Er war tatsächlich in der Ukraine und hat dort einen Film gemacht über den Krieg. Also richtig cool geworden. Und ich glaube, er ist auch gerade so in die Content Creation eingestiegen. Also vielen Dank für den Kommentar. Mega cooler Typ. War echt geil, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ja, von ihm sieht man sicher auch noch mehr in der Zukunft.
Jawohl, sehr gut. Kommen wir ein bisschen im Bereich Imagefilme. Generell, was sind das für Kunden, die dich buchen? Haben die eine bestimmte Sparte? Können das, was weiß ich, sind das irgendwelche Schuhhersteller oder Bäcker oder was sind das so für Kunden, die auf dich zukommen?
Also wie gesagt, das ist sehr, sehr bunt durchgemischt. Also es geht von der Segelschule, wir hatten ja schon öfters Segelvideos, wir arbeiten mit Zahnärzten zusammen, Weinbauern haben schon angefragt, also die unterschiedlichsten Leute, natürlich Produktvideos für verschiedene Sachen, Nahrungsergänzungsmittel, elektromagnetische Matten, Infrarotmatten, Fitnessstudio, also echt bunt durchgemischt, komplett bunt durchgemischt. Und das macht es halt auch so spannend.
Jawohl, gehen wir mal so ein bisschen im Imagefilmbereich, damit die Leute sich das vorstellen können. Was fragen die Leute einmal also an? Ist es immer so 1 Minuten Imagefilm, 2 Minuten? Gibt es da so überhaupt einen Richtwert oder ist das immer komplett unterschiedlich?
Also ich sag mal so, wir haben uns eigentlich spezialisiert auf diese, ich sag mal, 30 Sekunden bis etwa 2 Minuten. Das ist so das, was wir normalerweise machen. Das deckt eigentlich das breiteste Spektrum ab. Und ab und zu kommt es aber vor, dass jemand ganz genaue Vorstellungen hat. Das heißt, die wollen dann vielleicht 4 Minuten Trailer für einen Kinofilm oder die wollen irgendeine Dokumentation oder sonst irgendwas anderes oder vielleicht sogar 10 Filme auf einmal für eine Weinbauregion. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber wie gesagt, üblich sind irgendwo die 30 bis ja, 90 oder 120 Sekunden.
Jawohl. Dann gehen wir so ein bisschen in den Equipment-Bereich. Was nimmt ihr immer so mit für die Imagefilme? Wir haben ja schon vorhin die Canon R5C gesprochen. Das ist eine sehr, sehr gute und hochwertige Foto- und Filmkamera. Was für Objektive nimmt ihr da mit? Was für neue, also anderes Equipment nimmt ihr noch immer zum Shooting mit?
Also natürlich ganz davon abhängig, was wir machen. Also wir schauen uns auch immer an, wir kreieren ja zuerst die Storyboards. Das heißt, wir wissen ja, was gedreht werden soll. Und dementsprechend wird dann auch das Equipment vorbereitet. Ist gut, weil du es gerade ansprichst, weil wir hatten jetzt vor kurzem eine Diskussion. Wir haben in Liechtenstein das Shooting nächsten Monat. Und das ist so ein Thema mit dem Zoll. Also wenn wir da mit 10.000, 20.000 Euro an Equipment über die Grenze gehen, dann kann das sogar eine Herausforderung werden. Und da musst du eigentlich im Vorhinein genau wissen und auch deklarieren, okay, was bringen wir eigentlich alles mit in das Land? Und was wir derzeit aufgebaut haben, also ist jetzt, wie gesagt, die R5C ist mal so die Hauptvideocam. Wir haben ab und zu auch schon mal andere Cams ausgeborgt. Also ich habe schon mit Sony geshootet, mit der Alpha 7 IV war das und mit der Nikon Z8. Das war alles recht cool. Ich habe im Ausland schon mit der FX3 geshootet, Sony FX6 schon mal kurz mit zu tun gehabt. Wir haben auch eine Drohne, das ist, glaube ich, auch ganz cool. Das heißt, wir können auch Landschaftsaufnahmen geniale machen. Das ist die DJI Mavic 3. Die ist echt genial, also so vielseitig und von der Qualität auch echt mega gut. Also für die Größe und den Preis ist echt empfehlenswert. Und dann haben wir noch jede Menge Lichtequipment. Also das haben wir auch erst dieses Jahr alles aufgebaut. Wir haben mehrere 300 Watt Scheinwerfer. Wir haben 60 Watt Scheinwerfer. Wir haben, was haben wir noch? Ich glaube, haben wir 150 auch noch. Also wir haben verschiedenste Scheinwerfer. LED-Paneele, genau, das war's. Wir haben verschiedene LED-Paneele, die man mit Akkus betreiben kann. Falls man wirklich mal im Freien irgendwo shootet und hilft einfach immer, die Leute gut auszuleuchten. Es macht ein ganz anderes Bild und ist deutlich professioneller. Genau.
Jawohl, da muss man dann wahrscheinlich immer mal schauen, okay, was ist gewünscht, ne? Viele wollen ja vielleicht auch einen Imagefilm einfach haben, wo richtig Musik und Rambazamba, ne? Und dann andere wollen vielleicht was einsprechen oder dann das vertont haben oder der Mitarbeiter oder der Inhaber soll was sprechen, dann passt jetzt natürlich dann dementsprechend dann so an. Wäre es dann natürlich vielleicht auch zu sowas, wenn es da irgendwie Wert von 10, 20.000 natürlich mit sich rumzuschleppen, ist natürlich auch vielleicht ein bisschen gefährlich, ne? Falls da irgendwas verloren oder geklaut wird oder so. Dann vielleicht auch in dem Land dann auch was auszuleihen und zu holen, dass man vielleicht sagt, okay, man nimmt nur die Hauptkameras zum Beispiel mit, weil man mit denen vertraut ist und irgendwie so die Lichter, Mikrofone, Stative und alles, was man eventuell braucht, kann man dann vielleicht vor Ort nehmen, was vielleicht auch gar nicht so viel teurer ist, weil man muss ja auch das Reisegepäck ja auch bezahlen, ne? Und wenn man da natürlich da noch viel mitschleppt und sowas, dann kann sich das vielleicht auch wieder so auf plus minus null oder sowas bewegen, ne?
Ja, sicher. Also, wie gesagt, das kommt immer ganz auf den Auftrag an. Aber wir schauen immer, dass wir so effizient wie möglich sind. Weil ich sag mal, je mehr Equipment du mitnimmst, ist ja nicht nur das Tragen, sondern es ist auch immer das Aufbauen. Also auch ein Zeitfaktor. Und der bestimmt dann natürlich, wie effizient man arbeiten kann und in welcher Zeit man natürlich auch die Resultate für den Kunden erzielt. Und das ist uns mega wichtig, so als, ich sag mal, als Kernteam von zwei Leuten, dass wir auch hier wieder das meiste aus uns rausholen und einfach wirklich nur das Equipment mitnehmen, was wir wirklich brauchen und nicht irgendwie 30 Kilo an Übergepäck dann haben.
Jawohl, und ja, man kann ja auch, haben wir ja bei dir auch am Anfang gemacht, du hast ja eine Kamera und Objektiv, ne, und zack, ne, imagefilmisch versucht, also gemacht und geht ja auch, ne, also man kann auch schon gute Imagefilme so drehen, klar, es muss natürlich auch die genügende Helligkeit sein und wenn man mehr Budget hat, dann nimmt man auch mehr Equipment, um da das Bestmögliche rauszuholen, aber theoretisch, ne, hast du ja auch nur mit deiner Kamera sozusagen 1,5, 2.000 Euro Imagefilme verkauft, das ging ja auch, ne, also theoretisch wäre das ja auch machbar.
Genau, ging eigentlich auch, aber ich sag's ganz ehrlich, also aus der Erfahrung heraus ist es echt cooler, zu zweit zu arbeiten, weil man einfach zu zweit viel mehr sieht, und man kann vor allem jeder kann sich auf seine Rolle konzentrieren. Also wenn ich jetzt meistens die Regie übernehme, oder zum Beispiel Organisation, dann kann ich einfach viel besser diese Sachen machen, weil ich nicht viel zu viele unterschiedliche Dinge auf einmal machen muss. Also es ist deutlich besser von der Qualität her.
Sehr gut. Dann kommen wir für viele, die hier zuschauen, sind ja, sage ich mal, Fotografen. Die kennen gar nicht vielleicht das, was du gesagt hast, zum Beispiel ein Storyboard. Kannst du vielleicht den Leuten so ein bisschen erklären, was ist ein Storyboard und wie kreierst du das?
Das ist ein interessantes Thema, weil einige Videografen sagen, sie brauchen gar kein Storyboard. Also ich kenne einen sehr guten Videografen aus Belgien, der eigentlich immer ohne Storyboard arbeitet. Der geht einfach hin, der hat vielleicht ein paar Fragen vorbereitet, shootet 3, 4 Stunden und ist fertig. Und seine Filme sind mega. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, sie brauchen kein Storyboard, haben aber auch überhaupt keine Aufträge. Und was wir gerne machen ist, also wir sind zwei Leute aus dem Techniksektor Und wir sind immer gern super gut vorbereitet. Also wenn wir irgendwo hingehen, ich schaue auch gerade zu, der Dan aus Belgien.
Dann grüß dich.
Wenn wir irgendwo hingehen aus zu den Aufträgen, dann schauen wir immer, dass wir gut vorbereitet sind und wir schauen eben, dass wir wirklich die Storyboards vorentwickeln. Das heißt, wir machen erst immer mal ein Briefing. Das heißt, die Leute, also unsere Kunden, briefen uns erstmal und sagen uns, okay, das ist das, was wir uns vorstellen. Das ist die Idee. Manchmal entwickeln wir das auch von Grund auf neu, also wenn zum Beispiel noch keine Ideen da sind. Und dann machen wir einfach das Bestmögliche draus. Das heißt, wir schauen, dass es emotional relevant ist, dass das Produkt gut dargestellt wird, dass es im rechten Licht steht, dass es zum Beispiel die Problemstellung der Kunden aufzeigt und dass dieses Produkt dann eine Lösung anbietet. Und ich denke mal, man sollte da schon einige Zeit drin investieren, da Informationen zu sammeln, dass man das wirklich gut porträtieren kann. Und dementsprechend machen wir auch dann Storyboard. Das heißt, da steht dann drin, okay, wir haben 60 Sekunden Video. Im Schnitt ist eine Szene vielleicht 2 Sekunden lang. Und das heißt, wir haben dann 30 Shots da drin. Und diese 30 Shots planen wir dann durch und sagen dann, okay, mit diesen 30 Shots kommen wir auf die 60 Sekunden. Und dann versuchen wir halt noch, ja, eine Story einzubauen. Also es sind ja ganz viele verschiedene Elemente da drin. Und ich sag mal, jeden einzelnen Shot, den du machst, in der Videografie, das ganze Video, sondern jeder einzelne Shot stellt eigentlich eine Geschichte dar. Es geht immer von Anfang bis zum Ende, sowohl für das ganze Video als auch für jeden Einzelteil. Und im Endeffekt willst du ja den Kunden emotional berühren oder die Zuseher emotional berühren. Und das machst du halt, indem du Themen aufgreifst, die für die Leute emotional relevant sind. Und es ist auch wichtig, dass sie sich mit dem Protagonisten, der im Video ist, verbinden. Das heißt, wenn du irgendein Kind zeigst, das zum Beispiel danach strebt, es will fliegen. Es gibt eine super Edeka-Werbung. Das will die ganze Zeit fliegen, aber es ist einfach zu dick dazu. Und irgendwann sieht es einen Vogel und das sieht, dass der Vogel Beeren isst. Und dann geht er zu Edeka, kauft sich Heidelbeeren und fängt an zu fliegen. Und das Coole an der Story ist halt, dass jeder diesen Struggle kennt. Also jeder kann sich damit identifizieren. Also dieser typische Jugendliche, der zu Hause sitzt und irgendwas Großes erreichen will. Und auf dem Weg dahin aber struggelt. Und das Wichtige daran ist, dass er niemals aufgibt, dass er immer dran bleibt und versucht, diese Challenge zu überkommen. Und im Endeffekt schafft das dann auch. Und das sind so wirklich die Geschichten, die Leute berühren. Und wir bemühen uns das auch, so gut es geht natürlich, im Rahmen unserer Storyboards einzubauen und da auch starke Geschichten zu schaffen.
Starke Geschichten, starke Arbeit, so muss das sein. Wie klärst du das dann mit dem Kunden ab? Also erstellst du das Storyboard dann komplett fertig und dann schickst du das dem Kunden. Wie schickst du das denen? Machst du eine PDF daraus oder zeigst du ihm das per Zoom? Wie läuft das ab?
Genau. Also das erste ist erstmal das Briefing. Das heißt, da sammeln wir die ganzen Infos. In weiterer Folge sitzen wir dann zu zweit meistens dran, die Storyboards zu erstellen. Das heißt, das sind dann mehrere A4-Seiten in PDF-Form. Da mache ich mir mit dem Kunden einen Termin aus. Das heißt, ich sage, hey, wir haben den ersten Entwurf fertig. Hast du mittwochs Zeit, das zu besprechen? Dann gehe ich die Idee mal mit ihm durch über Zoom. Wenn er sagt, passt alles, ist gut. Manchmal gibt es paar Änderungen, ein paar Details, die zu ändern sind, weil einfach wir nicht alles wissen können. Und manchmal ist es aber auch perfekt. Manchmal sagt der Kunde, das ist super, lassen wir so, gefällt ihm richtig gut. Und manchmal, Hausnummer, es gibt gerade die Statisten, die wir bräuchten, oder die Location gibt es gerade nicht, ist nicht verfügbar oder vielleicht auch nicht die Jahreszeit, um das zu machen. Drehen wir vielleicht auch nochmal was um. Also dann kann es sein, dass wir ein Storyboard auch neu schreiben. Ist aber in den seltensten Fällen so. Also in den meisten Fällen gefällt es den Leuten sehr, sehr gut. Und sind happy damit und dann sind wir bestens vorbereitet für den Dreh.
Jawohl, sehr gut. Wie versetzt du dich so rein in so auch Sachen, die jetzt komplett neu sind? Du machst jetzt zum Beispiel das Storyboard für die Segelschule und dann musst du ja dir sozusagen ja eine Geschichte ja aus dem Kopf sozusagen zaubern, um das richtig zu präsentieren, die Segelschule richtig zu präsentieren, damit auch neue Kunden und sowas für die Segelschule rauskommen. Wie machst du das? Also schaust du dir dann andere Segelschulen an, Videos, oder geht dann schon deine Fantasie richtig los und du planst schon von Sekunde 0 bis 5 passiert das, von Sekunde 5 bis 10 passt das. Wie gehst du da vor?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich mich mit dem Thema einfach beschäftige. Also das erste ist ja mal, ich höre den Kunden zu. Ich frage, was wollt ihr eigentlich? Was ist euch besonders wichtig? Und dann überlege ich mir, okay, was würde ich spannend finden? Was würde ich richtig gut finden? Und wie kann ich diese Message in Bildern verpacken? Wie ich vorher schon gesagt habe, es ist nicht nur ein Video, hat einen Anfang, Mittelteil und ein Ende, sondern auch jede Szene oder jeder Shot hat eigentlich einen Anfang, Mittelteil und ein Ende. Und ich will das so emotional relevant wie möglich gestalten, damit auch genügend Leute dranbleiben. Und deshalb überlege ich mir einfach, okay, ich weiß ein paar Fakten, ich weiß in den ersten paar Sekunden, wenn das die Leute nicht catcht, dann schalten die wieder weg. Das heißt, es ist mal der Anfang ist sehr wichtig. Dann ist wichtig, was hat der Kunde für eine Message? Was gibt es für ein Problem? Was ist seine Lösung? Wie viel Zeit habe ich überhaupt? Das heißt, da spielen ganz viele Faktoren mit. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch ab und zu so, wie sagt man das, vielleicht Visionen. Also ich stelle mir eine Frage, ich stelle mir eine Frage im Kopf und ich denke, okay, wie könnte man das am besten machen? Und manchmal kommt das sofort, manchmal aber auch einfach ein bisschen später. Und ich habe so eine Idee. Und diese Idee muss dann unbedingt raus. Dann schreibe ich das nieder und dann verfestigt sich das. Und ich hab das eigentlich schon sehr lange gemacht, auch wie ich habe ja viel mit Architektur zu tun, also im Immobilienbereich. Und ich habe auch dort immer Visionen gehabt und Visionen niedergezeichnet und die dann in die Wirklichkeit umgesetzt. Also das ist für mich so ein Punkt, dass ich sehr visueller Typ bin und dann einfach diese Ideen praktisch mit den Bildern festhalte. Und ja, und das, so ist eigentlich, wie die Ideen dann zum Papier und dann auch in den Film gelangen. Also sehr viel Brainstorming, sehr viel Information mal sammeln und dann dieses Runterfiltern, dieses Bewusste auf das, was man wirklich braucht und so diese Essenz rausholen.
Sehr, sehr gut. Dann eine wichtige Frage, die viele Leute auch immer unterschiedlich machen. 24, 25 oder 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen?
Wir machen es tatsächlich so, dass wir 25 Frames aufnehmen. Wir haben manchmal auch Videos bekommen vom Kunden. Das war praktisch eine Vorlage. Gesagt, hey, ich habe diese Drohnen-Shots gemacht, 30p, und baut das bitte ins Video ein. Dann haben wir gemerkt, ah, ne, das sieht nicht so gut aus, ruckelt ein bisschen. Aber es gibt ja ein paar Tricks, mit denen man sich helfen kann. Du kannst ja dann sagen, okay, ich nehme 30p-Aufnahme und mache ein bisschen ein leichtes Slow Motion und dann passt das schon wieder rein. Oder ganz, ganz coole Geschichte. Wir hatten den Segeltrip in Southampton in England. Das war ein großes Segelboot mit, ich sag mal so, Hausnummer 6 bis 10 Leuten. Wir hatten ein Motorboot, sind daneben gefahren und haben gefilmt mit R5C und mit der Drohne. Und es war ein wunderschöner Tag. Wir hatten vorher immer nur die Wolken, wir hatten ein bisschen, ich sag mal ja, so dieses typische engländische Wetter, das kennt jeder, dieses Graue und dieses Regnerische. Und dann sind wir so am Meer gefahren mit der Sonne, hatten das Motorboot da, waren schon den ganzen Tag unterwegs. Und dann habe ich gesehen, okay, Drohne hat noch ungefähr 6% Akku, die Sonne kommt raus, ich muss jetzt fliegen. Wir sind am offenen Meer, ich muss fliegen, ich habe nichts mehr wirklich eingestellt, das war auf 25p. Ich bin mit der Drohne rausgeflogen, fast kein Akku mehr. Hab mega Shots gemacht für das Segelvideo und dann hat die zur Notlandung angesetzt, also am offenen Meer. Und wir sind gerade noch irgendwie mit dem Boot hingekommen. Ich habe die Drohne gefangen und zwar Shot war im Kasten. Also es war eigentlich mega risky. Und im Nachhinein habe ich gesehen, okay, das sind 25p und der Shot war nur ganz kurz. Der war vielleicht nur 2, 3 Sekunden am Boot und ich hätte den eigentlich gern doppelt so lang gehabt. Und im Endeffekt, was wir gemacht haben, ist, dass wir das 25p-Video hochgerechnet haben auf 50p mit AI. Das war eine richtig coole Idee, kam irgendwie spontan. Und dann konnten wir ein Slow Motion draus machen und haben das als schönes Outro dann fürs Video verwendet.
Boah, mega. Ja, wusste ich gar nicht, dass man sogar mit der AI jetzt sozusagen auch das in die andere Richtung, also nochmal Frames dazwischen setzen kann. Das ist ja mega. Also ne, Slow Motion, wenn man jetzt, sag ich mal, 50p aufgenommen hat oder höher, ist natürlich dann easy. Einfach nochmal Programm, aber jetzt, sag ich mal, in die andere Richtung hat man ja bisher nicht machen können. Welches Tool ist denn das? Wie heißt das?
Topaz AI. Aber du kannst es auch, genau, du kannst eben das Programm holen oder du gehst auf Fiverr und sagst, du willst es gerne bearbeiten. Da gibt es auch diese Optionen mit Upscaling auf verschiedene Auflösungen oder eben auch dann die Frame-Raten zu ändern.
Ja, geil, dann könnte man ja theoretisch jedes Video, was man auf 25p aufgenommen hat, in Slow Motion in Zukunft ja auch dann, falls man es nicht vorher schon in 50p aufgenommen hatte, umstellen.
Ja, kannst du machen. Es ist halt relativ aufwendig, also es dauert ein bisschen zum Hochrechnen, also je nachdem, wie lang diese Videosequenz ist. Und der zweite Punkt ist, dass es halt, es ist nicht ganz perfekt. Also du siehst halt, wenn du wirklich im Detail schaust, Siehst du so ein bisschen, ich glaube, Interlacing heißt das, wenn du so, das sind so verschiedene, wenn so, so ein bisschen flackert und wenn da so die Zeilen ein bisschen wandern vom Bild. Also du siehst halt, dass es berechnet ist, wenn du wirklich ganz nah rangehst. Also wenn du einen
Okay.
normalen Bildschirm hast, siehst du es wahrscheinlich nicht, aber im Detail erkennst du, dass es hochgerechnet ist.
Ja, ist ja erst der Anfang, das soll sich noch verbessern da
Ja,
mit
klar.
KI, mit der Zeit. Ja, erstmal aber guter Tipp schon mal für die ganzen Leute, aber nochmal zurück zu dem Epic Shot, das war wahrscheinlich im, also du hast gemerkt hier, Akku geht leer, er geht schon automatisch in den Sinkmodus und dann hast du geschrien, Captain, Steuerbord. Und dann sind die schnell hingefahren oder haben alle schon drauf geachtet, so wo ist jetzt die
Ja,
Drohne?
es war wirklich so ein Herzinfarkt-Moment, weil du musst dir vorstellen, die ganzen Shots, der ganze Tag war auf dieser Drohne drauf, alles, was sie gefilmt haben, die Stunden vorher. Und
Das war auf jeden Fall
wenn die
risky.
Drohne irgendwo im Meer versenkt worden wäre, da hätten wir nichts gehabt von dem Tag. Und ja, aber weißt du, alle haben geschaut, alle waren auf Adrenalin-Modus 120%. Und geschaut, okay, wo kommt die Drohne jetzt runter? Und der Typ ist da hingefahren und es ist echt nochmal gut gegangen. Also manchmal braucht man einfach ein bisschen, ja, ich sag mal, die Eier muss den Mut zusammennehmen und muss das riskieren, wenn man gute Shots will.
Jawohl, das war auf jeden Fall schon mal ja, sehr risky, aber hat ja geklappt. Von daher gilt es erstmal als gut, ne? Solange du es ja geschafft hast, erstmal. Wenn du jetzt, sag ich mal, dann in den Rechner, zum Rechner gehst, packst die ganzen Videos rein und die fangen jetzt an zu schneiden, mit welchem Tool schneidet ihr eure Videos?
Also, ich selber verwende Premiere Pro. Der Michael, mein Kameramann, der verwendet DaVinci. Ich glaube aber, dass DaVinci im Endeffekt jetzt besser ist. Also, was ich so gesehen habe, und ich schneide nicht sehr viele Videos, ich mache das ab und zu mal für so Trader oder für Immobilienvideos, dann finde ich, DaVinci sieht deutlich besser aus. Also, ich glaube, dass sie derzeit vorne sind.
Okay, sehr gut. Ja, ich selber nehme Adobe Premiere, aber habe auch schon von sehr, sehr vielen gehört, dass DaVinci da einfach gerade was Color Grading und sowas angeht, um einiges viel besser ist als die anderen, aber da kenne ich mich zu wenig aus. Aber das soll eigentlich hier, Michael schreibt schon Team DaVinci. Wenn der Michael das schreibt, dann ist das approved. Das ist gut.
Ich glaube, wo Adobe ziemlich gut ist, ist diese AI-Funktion. Also ich habe das ja mal getestet mit der Beta-Version von Photoshop und das ist halt schon extrem cool, was man da alles machen kann. Also da sind der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt.
Ja, finde ich auch mega, dass die schon mittlerweile integriert haben, dass man nicht extra so ein extra Tool jetzt wie Topaz oder sowas mal extra holen müsste, um das zu bearbeiten, sondern man hat alles so schon vom Hause aus und habe da auch schon einige YouTube-Videos, generative Erweiterungen, generative Füllungen ersetzen und so. Also schon ganz geil, was man da mittlerweile auch machen kann. Ich glaube, sogar bei deinem Foto mit dem Thumbnail, was ich jetzt habe, was auch auf YouTube kommt, habe ich ein bisschen was. Ab und zu hast du ja ein Foto, dann fehlt dir ja was oben, unten, links, rechts, je nachdem, ob du Hochformat oder im Querformat dann posten willst. Und dann kannst du das einfach mit der AI halt generieren lassen. Ne? Das ist halt ganz geil. DaVinci hat jetzt auch Slow-Mo mit KI. Ja, also, Leute,
Ah,
was geht?
mega,
Topaz,
cool.
ab zu DaVinci, alle. Aber ist das so ein Abo oder ist das einmalig? Kennst du dich da ein bisschen
Nee,
aus?
das ist
Das
ja das
nutzt du?
Geniale dran. Ich glaube, DaVinci hat nur, ich glaube, da zahlt man ein paar hundert Euro und dann hast du die Vollversion und dann kannst du die verwenden. Und Adobe ist halt jeden Monat dieser Beitrag.
Okay, ja. Aber ist DaVinci dann, also wenn du es ja nur einmal bezahlt hast, ist man dann auch mit den Updates und so? Michael schreibt
Ja,
gerade, nein,
ich
einmal.
glaube, genau, DaVinci ist halt nur einmal. Ja, du kriegst Updates, aber ich weiß auch nicht genau, wie es bei DaVinci läuft. Müssten wir jemanden fragen, wer das hat. Ich glaube aber,
Michael
dass
weiß
du bis zum
das. Schreibt
gewissen,
das.
bis zu einem gewissen Grad kannst du updaten. Vielleicht bei einem größeren Versionssprung musst du vielleicht irgendwann mal ein neues kaufen.
Jawohl, wir warten gleich auf Michaels Nachricht. Der ist doch der DaVinci-Partner wahrscheinlich. Ja, bin bei 16 eingestiegen und jetzt bei 18. Also scheint soweit erstmal kostenfrei geupdatet zu sein. Spannend.
Cool.
Schaue ich mir dann auch mal an.
Läuft.
Ne? Gerade wenn sowas wie, sag ich mal, das andere Programm Topaz quasi integriert ist, also mit dem Hochrechnen, Slow-Mo und sowas, wird wahrscheinlich ja, also Premiere wird der wahrscheinlich jetzt auch Adobe da auch nachziehen, ne? Der lässt sich ja da nicht abhängen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch, wenn wir jetzt schon sprechen, ich weiß es ja nicht, vielleicht hat es ja Adobe sogar mittlerweile schon bei Premiere, aber ich höre es einfach schon extrem, also nahezu jeder Filmemacher, mit dem ich spreche, der Erfahrung hat zwischen Premiere, Final Cut und DaVinci, sagen alle immer auf jeden Fall DaVinci.
Hör ich auch immer wieder.
Ich weiß auch nicht, was die da besser machen. Ob das einfach jetzt wirklich nur im Color Grading ist, muss ich mir mal anschauen. Ja, sprechen wir so ein bisschen über die Bearbeitung. Macht ihr das dann nur alles im Querformat oder ist das auch Hochformat gewünscht oder wie macht ihr das mit der weiteren Bearbeitung?
Also ich sag mal, die meisten Videos sind eher im Querformat gewünscht. Ich sag mal so YouTube, LinkedIn, Facebook, also generell alles, was du so auf Homepages siehst, meistens Querformat, macht doch am meisten Sinn. Und ich sag auch mal, weil es dem menschlichen Sichtfeld halt am ähnlichsten ist. Und ansonsten gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, sie wollen dasselbe Video, aber eben für eine Instagram-Story. Und wir haben es bisher eigentlich meistens so gemacht, dass wir alles quer filmen. Auch mit dem Hintergedanken, dass wir sagen können, okay, wenn wir 4K filmen oder 6K oder 8K, können wir immer noch was reincroppen. Wenn man es ganz genau nimmt und wenn man es wirklich ganz optimal machen will, hat man natürlich auch mehr Aufwand, dann kann man alles auch doppelt filmen. Das heißt, du hast einmal quer und einmal Hochformat.
Jawohl, sehr gut. Wenn ihr jetzt mit der Canon R5C könnt ihr ja theoretisch 8K filmen. Macht ihr das überhaupt in 8K oder nimmt ihr jetzt dann in 4K alles auf?
Ja, also wir haben anfangs, weißt du, wenn du ein neues Teil bekommst, dann testest du erstmal aus, was alles geht. Also diesen ersten Auftrag mit Privatjet, da wurde alles in RAW gefilmt. Ich glaube, dass es dann sogar 8K ist. Und da war es echt hilfreich, weil wenn du noch spielst mit Belichtung und Weißabgleich und so, dann kannst du einfach aus RAW viel mehr rausholen und das verzeiht dir dann einfach auch mehr Fehler. Aber ich sag mal, je fortgeschrittener du bist, je mehr Erfahrung du hast, desto eher kannst du auch auf andere Formate zurückgreifen. Also wir filmen eigentlich das meiste auf 4K, so gut wie immer. So gut wie immer filmen wir auf 4K und einfach aus dem Grund, um Speicherplatz und Verarbeitungsressourcen zu sparen.
Ja, also wenn wir irgendwas filmen, machen wir es auch maximal in 4K. Tatsächlich meine ganzen YouTube-Videos nehme ich sogar einfach nur in Full HD auf, das reicht auch noch vollkommen aus. Klar, für Kundenaufträge würde ich auch mindestens mal 4K nehmen, aber 8K, da habe ich schon von sehr vielen gehört, da muss man dann irgendwie, keine Ahnung, nochmal extra Recorder oder extra Festplatte oder extra Stromzuführung immer, ne? Weil das verbraucht dann schon massiv Energie und natürlich auch Speicherplatz, ne? Gerade wenn man jetzt so ein bisschen da eingeschränkt ist und dann vielleicht auf Reisen ist und hat nicht vielleicht unendlich dann Festplatten oder Speicherkarten mit dabei. Die sind ja auch nicht so ganz so günstig, ne? Die ganzen neuen Speicherkarten und so. Da wird sich natürlich mit dem Lauf der Zeit wahrscheinlich auch ändern, aber das muss man natürlich auch dazu bedenken. Oder wenn man eine extra Festplatte dabei hat, muss man die natürlich anstöpseln, dann hängt das da irgendwie mit rum, ne? Muss man irgendwie mit einem Rig dann ja verbinden und so. Das ist auch ein bisschen, sage ich mal, umständlich dann für den Dreh, ne?
Ja, absolut. Also ich denke auch wieder, also einer der wichtigsten Faktoren im Business ist, denke ich, effizient zu sein, weil du kannst natürlich alles machen. Es geht immer, du kannst 8K filmen, es gibt auch sicher Kameras, die noch mehr können. Aber die Frage ist immer so, was macht Sinn? Wie du schon gesagt hast, bei YouTube ist vielleicht Full HD genauso gut oder schauen die meisten Full HD und nur die wenigsten stellen auf 4K um. Also ich denke, dieser 4K-Standard, der wird sich für sehr, sehr lange Zeit halten. Und 8K ist derzeit einfach nicht notwendig. Und wir haben dann einen Auftrag für die Arbeiterkammer, das ist auch jetzt im September, wo wir zuerst gedacht haben, okay, die wollen riesige Videowalls bespielen, also in Graz, in Österreich, einfach die du kennst vom Bahnhof, also diese riesigen LEDs, Videowalls. Und dachten wir, ja klar, das müssen wir unbedingt in 8K filmen. Und dann hat sich im Endeffekt herausgestellt, dass die Videoauflösung von diesen Walls extrem gering ist. Also es ist irgendwas mit 1000 mal 700 oder 1000 mal 500 Pixeln. Und wir haben gesagt, okay, 4K, das ist Vierfache, Dreifache davon, reicht vollkommen aus.
Jawohl, sehr gut. Dann, wenn du so auf so einem Dreh bist und bist auch außerhalb, gibt es auch irgendwelche ja, so Speichermedien oder machst du alles, sag ich mal, nur auf den Festplatten und Speicherkarten oder machst du auch irgendwie solche Backups wie zum Beispiel Dropbox, Google Drive oder wie sieht so deine Speichertechnik aus? Weil gerade auf dem Imagefilm kann ja auch schon mal gleich schnell über 50 Gigabyte, 100 Gigabyte, 300 Gigabyte pro Auftrag mal sehr, sehr schnell passieren. Wie sieht das so aus von der Organisation her?
Ich meine, das ist tatsächlich ein Faktor, der eher bei meinem Teamkollegen liegt, bei Michael, weil er ja auch die ganzen Sachen aufnimmt und dementsprechend dann auch verwaltet. Was ich weiß, macht er Backups. Das heißt, wir haben das, aber nicht über irgendeine Online-Cloud, sondern eher auf Festplatten oder SSDs. Und genau, da ist aber auch noch einiges geplant, um das zu erweitern in Zukunft. Weil ich sag mal ja, Speicherplatz kostet einfach. Und wir heben die Sachen auch nur bis zu einem gewissen Grad auf. Das heißt, Hausnummer zum Beispiel einen Monat, nachdem das Projekt abgeschlossen ist, wird dann mal alles archiviert. Und dann wird es vielleicht auch nach einer Zeit mal gelöscht, weil es einfach keiner mehr anschaut und keiner mehr verwendet.
Jawohl, wenn du dann den Film fertig hast und jetzt geht er an den Kunden raus, wie wird das an den Kunden geschickt? Machst du dann auch einfach einen Download-Link, legst das bei Vimeo hoch, YouTube, schickst du USB-Stick, wie machst du das?
Brieftaube.
Schicke. Bindest du daran am Bein, ne? USB-Stick.
Hedwig, ja. Nee, tatsächlich, so wie alle anderen, denke ich auch. Also wir arbeiten damit, Google Drive haben wir, Swiss Transfer verwenden wir eigentlich die meiste Zeit. Das heißt auch diese typischen Online-Server-Daten, diese Datenspeicher, schicken dann einfach einen Link raus, laden das hoch und die haben das innerhalb von kürzester Zeit. Ich denke, das ist die beste Lösung.
Jawohl, sehr gut. Dann, wenn du jetzt angehenden Fotografenfirmen einen Tipp geben könntest und das nur ein Tipp, damit sie aus die Pötte kommen, ein bisschen Gas geben und vorankommen, was wäre das? Was würdest du denen als Tipp geben?
Geht zu Edmund.
Jawohl, habt ihr es gehört, Leute?
Ja.
Ab auf die Webseite eintragen. Noch ein weiterer Tipp.
Ja, ich würde sagen, Disziplin geht über Motivation. Tja, du brauchst wahrscheinlich beides. Wenn du wirklich gut werden willst, brauchst du sowohl Motivation als auch Disziplin. Aber in den Momenten, wo du keine Motivation hast, ist immer wichtig, dass du Disziplin hast und deine Sachen machst, wo du weißt, dass es wichtig ist. Prioritäten setzt, die wichtigen Dinge zuerst erledigen und genau, konstant an dir arbeiten und dich verbessern. Das sind eines der wichtigsten Punkte, denke ich.
Sehr gut. Ich glaube, Disziplin geht da auf jeden Fall drüber. Also ist das Wichtigste, dass man einfach auch an Tagen, wo man keinen Bock hat, weiter durchzieht. Es gibt ja auch keinen Tag, wo du nicht irgendwie weiter vorankommst und das Geschäft weiter ausbaust. Aber natürlich ist auch eigene Motivation wichtig und sich selbstständig auch selber motivieren zu können und nicht nur, sag ich mal, von außen sich steuern zu lassen, ob man jetzt positiv oder negativ gestimmt ist. Gibt es irgendwelche Sachen, wie du dich selber motivierst? Also denkst du dann an den Lolli von damals, den du nicht bekommen hast und dann so, ja, heute muss Vollgas, ich brauche diese Lollis oder ja, keine Ahnung, hast du da irgendwelche Sachen, dass du dich dann selber in eine positive Stimmung und Motivation bringst?
Positive Stimmung nicht wirklich. Also ich fühle mich eigentlich die meiste Zeit sehr, sehr positiv und ich mache nicht irgendwelche Tänze, um das zu erreichen oder sonst irgendwas. Sondern ich denke, eigentlich einer der wichtigsten Prinzipien, um positiv zu sein, ist einfach Integrität. Also, dass man zu dem steht, was man sagt, dass man das, was man sagt, auch einhält, sowohl für sich selber als auch für andere. Das ist meiner Meinung nach das Grundprinzip, um positiv zu sein. Und das heißt nicht, dass immer alles lustig ist oder dass nicht mal irgendwas nervt. Aber in dem Moment ist einfach wichtig, genau, sich nicht wie ein Kind zu verhalten, nicht sofort zum Lolli zu rennen, sondern einfach ja, wie ein Erwachsener zu sein und das zu machen, was man versprochen hat und fertig. Und damit wächst man eigentlich ich sag mal, in der Positivitätsspirale geht es einfach immer weiter nach oben, wenn man dem Prinzip folgt.
Sehr gut, mein Lieber. Dann machen wir jetzt ein Commitment. Du weißt ja, das, was man sagt, muss man ja auch einhalten. Das ist ja auch sehr wichtig. Das heißt, in diesem Monat sind wir bei 30.000. Der Monat ist bald rum. Welcher Monat wirst du spätestens die 40.000 geknackt haben?
Gute Frage. Ist ja auch nicht immer alles von meinen Faktoren abhängig. Ich mach's, ehrlich gesagt, ich mache so viel ich kann. Ich bin echt am Maximum dran. Ich arbeite jeden Tag, von Montag bis Sonntag, manchmal auch bis spät in die Nacht. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich weiß es nicht, aber ich kann versprechen, dass ich zu 100k komme. Das weiß ich.
Ja, ab wann? Nächsten Monat 40k, Daniel. Los geht's. Vollgas. Irgendwie
Ich tue mein
möglich machen.
Bestes.
Klappt
Ich tue
schon.
mein Bestes. Das kann ich versprechen.
Das schaffst du schon. Ja, wenn du, das spricht mir jetzt auch gerade an. Wie schaffst du es? Du sagst ja jetzt gerade, okay, du arbeitest eigentlich 7 Tage die Woche. Einige würden jetzt die Hände über den Kopf schlagen und sagen, oh mein Gott, 7 Tage die Woche arbeiten, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wie machst du das und so? Du wirkst aber relativ ausgeglichen und entspannt und man kann ja auch hier ein ganz entspanntes Gespräch mit dir führen, ohne dass man merkt, dass du jetzt, also dass man sieht, dass du jetzt kurz vorm Burnout stehst. Was meinst du, woran liegt das? Und wie schaffst du es, 7 Tage sozusagen, sage ich mal, zu arbeiten, wo andere, sage ich mal, schon in der 5-Tage-Woche irgendwie an der Schmerzgrenze sind?
Ja, ich denke, du hast es gerade schon gesagt, das ist eben die Schmerzgrenze. Und die Frage ist immer, willst du das, was du tust, wirklich machen? Und wenn du es nicht machen willst, also wenn es in dem Fall nicht deiner Natur oder deinem Wesen entspricht, dann arbeitest du eigentlich gegen dich. Und kennst du irgendein Tier oder irgendein Geschöpf, irgendeinen Baum, das gegen sich selber, gegen seine eigene DNA arbeitet?
Nee.
Ich kenn niemanden. Es gibt aber Leute, die einfach nicht das machen, was ihrer Natur entspricht, und dementsprechend verlieren sie Energie. Und wenn sie das extrem machen, dann kommen sie irgendwann ins Burnout. Bei mir ist es jetzt so, ich mache das, also ich mache es sehr, sehr gerne. Es ist nicht immer lustig. Es gibt Phasen, wo es schwierig ist, wo Probleme zu bewältigen sind. Die hat jeder. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen ist das, was ich mache, entspricht wirklich mir. Also das habe ich mir ausgesucht. Das habe ich sozusagen erschaffen. Das habe ich so gebaut. Und ich denke, wenn das jeder von sich sagen kann, oder wenn das viele von sich sagen können, dann hast du einfach eine viel gesündere Menschheit. Also sind die Leute glücklicher, sind erfüllter, hängen nicht in irgendwelchen Süchten herum. Und das einfach geht mehr Richtung Happy Land, oder?
Jawohl, sehr schön gesagt. Ich
Ist
glaube, es war bei dir damals auch so, dass du irgendeinen Job hattest, wo du auch damals nicht so zufrieden warst, ne?
genau, das war Architektur. Ich habe Architektur studiert für 4 Jahre circa. Und da hatte ich dann wirklich Burnout. Also ich habe gemerkt, an sich macht mir das Spaß, das ist eine coole Sache. Aber in diesen Umständen, die ich damals hatte, war das nicht das Richtige für mich. Und ich habe gemerkt, okay, ich brauche nicht nur einen neuen Beruf, also ich brauche wirklich meinen Beruf und ich muss mich um meine Gesundheit kümmern. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich kann wirklich beides haben. Also man kann gesund sein und viel arbeiten, weil wie gesagt, wenn du das, was du machst, gern machst, dann gibt dir das ja Energie. Und das ist das Ziel.
Ja, schon krass eigentlich, ne? Damals mit der Architektur hast du eigentlich weniger Zeit gearbeitet, ne? Und warst kaputter und wirklich mental irgendwie am Ende. Und jetzt hast du eigentlich noch mehr Zeit, die du quasi arbeitest, aber dir geht's halt besser und du fühlst dich halt auch gut, ne? Schon eigentlich krass zu sehen, was der Job oder die Tätigkeit, die man halt täglich macht, was das für Auswirkungen hat, ne?
Ja klar. Ist es bei dir genauso, oder? Hast du auch erlebt?
Ah, wenn ich die gleiche Kamera ausmache, weine ich, das ist so anstrengend hier mit dir, Daniel. Hilf mir. Folter. Nein, Spaß. Also,
Mal.
das ist ja. Ja?
Ja. Kennst du das, wenn du, das ist so eine Schraube und du hast nicht das richtige Werkzeug, um das zu öffnen? Das ist eine Schlitzschraube, du brauchst eigentlich ein Kreuz.
Ja, ich hatte jetzt, wo du es gerade sagst, ich da vorhin, ich habe ja meine neue hier, Ava, meine Puppe. Unten ist so ein, ich weiß gar nicht, was das ist, diese Schraube mit den 8 Ecken. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Auf jeden Fall hatte ich den passenden Schlüssel dafür nicht und habe dann mit der Zange so drauf und immer dann mit der Zange so gedreht, dass es immer abgerutscht hat, war richtig nervig. Also ja, kenne ich.
Genau, das ist dasselbe wie beim Job. Wenn du einen falschen Job hast, bist du einfach nicht du bist nicht richtig dann im Getriebe, weißt du, es greift nicht richtig ineinander, es nutzt sich schnell ab. Das ist wirklich so die Definition von Burnout, glaube ich, so, wenn du die falschen Werkzeuge verwendest.
Einfach Energie die ganze Zeit raushauen und
Ja.
ja, aber auf jeden Fall, also es steht jetzt aber zumindest, ne? Zumindest ist die
Ja, sieht gut
Ava
aus.
mein. Ja, sieht gut aus, ne?
Sieht gut
Also,
aus.
so muss das sein. Dann kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen, mein Bester. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Es gibt in der Welt dann nur noch eine Sache und das ist die Sache, die du am liebsten hast. Nicht das, was du jetzt, sage ich mal, am meisten nutzt, sondern was du wirklich selber am liebsten dann nehmen würdest, wenn es die Wahl gäbe nur. Und kannst aber dann gerne ein bisschen ausformulieren. Tageslicht oder Kunstlicht?
Tageslicht.
Warum?
Weil du es eigentlich nicht durch irgendwas anderes ersetzen kannst. Und ich war mal in der Zeitung vor vielen, vielen Jahren und die Überschrift, die damals genommen haben von meinem Auszug, war: Das Licht ist das Wichtigste. Und ich sehe das immer wieder bei Shootings. Ich sehe das bei Shootings im Sommer, im Winter, im Herbst, egal wo. Das Licht ist das Allerwichtigste. Wenn du das falsche Licht hast, dann kommt die Stimmung nicht gut rüber, dann ist einfach alles irgendwie grau oder nicht so schön ausgeleuchtet. Und wenn dann die Sonne bei den Wolken hervorkommt, wenn die goldene Stunde beginnt, wenn der Sonnenuntergang da ist, das ist einfach ein ganz anderes Licht, eine ganz andere Stimmung. Und vor allem im Freien kannst du es durch nichts eigentlich ersetzen. Also das Licht ist am allerwichtigsten.
Jawohl, sehr gut. Dann analog oder digital, beziehungsweise hast du denn überhaupt schon mal analog gearbeitet?
Zählt Polaroid, zählt das da dazu? Ja. Die alten
Ja.
Polaroid-Cams, ja. Habe ich mal gemacht bei so einer Party, aber war nicht so mein Ding. Also ich bin da eher der digitale Typ.
Okay, digital. Dann Spiegelreflex oder spiegellos?
Ich bin derzeit noch bei Spiegelreflex. Ich habe da hinten meine D850 noch liegen. Bin eigentlich mega happy damit, aber ich merke schon, dass die Jahre gekommen ist. Vor allem was das Filmen angeht, da sind die Mirrorless halt besser. Ich habe mit beiden schon gearbeitet. Das heißt, ich würde mich zukünftig für Mirrorless entscheiden.
Jawohl, bleibst du dann bei Nikon oder gehst du zur guten Seite, zur Canon-Seite?
Canon werde ich nicht wechseln. Ich werde vielleicht zu Sony wechseln, habe ich aber noch nicht final entschieden.
Warum Sony? Was haben sie dir angeboten?
Ich finde einfach ich habe alles schon probiert. Ich habe Canon probiert, ich habe die neue Z8 probiert von Nikon. Ich habe Sony schon einiges probiert und ich mag die Farben, die Lebendigkeit bei den Sonys. Gefällt mir extrem gut.
Kannst du alles bearbeiten? Arbeiten, Da Vinci rein, zack, machst du Regler hoch, passt.
Ich kann mir zwei, drei Kameras holen, oder?
Ja, selbstverständlich. Einfach
Jeden
mal Nikon,
Tag ein
Canon,
anderes Auto.
Sony. Richtig. Dann schwarz-weiß oder Farbe?
Farbe eindeutig.
Ich habe, glaube ich, noch gar nicht mal, also du bist gar nicht so ein Schwarz-Weiß-Typ, ne?
Nee, absolut nicht. Das war immer nur so die Rettung, weißt du, wenn du das Bild verhaut hast, wenn ISO zu hoch war, dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir schwarz-weiß. Wenn der Weißabgleich nicht gepasst hat, schwarz-weiß. Wenn es ein bisschen verschwommen ist, schwarz-weiß, passt. Ja,
Dann gilt das
so.
als Kunst und dann sieht das gut aus, ne?
Genau. Ich meine das halt jetzt so halb ernst und halb wahr, dass es halt
Ja.
wirklich manchmal so ist.
Ja, es gibt ja auch viele, die schwören ja drauf, sagen, hey, da kommt so ein bisschen das Motiv besser bei rum oder sowas, die Farben werden ausgeblendet oder es gibt dann gewisse Emotionen darüber, ne? Klar, gibt auch sehr schöne Schwarz-Weiß-Motive, aber gerade bei, ich denke mal, bei den Imagefilmen wäre natürlich auch ein bisschen doof, wenn du die Imagefilme schwarz-weiß machen würdest, ne?
Wir haben tatsächlich gerade einen Auftrag, wo wir das besprochen haben, weil es auch bei Oppenheimer, ich habe es im Kino gesehen, da gab es, die haben extra von IMAX einen Schwarz-Weiß-Film produzieren lassen, damit sie gewisse Szenen, ich glaube aus der Vergangenheit, konnten sie dann Schwarz-Weiß ablichten. Und wir überlegen das auch gerade beim jetzigen Imagefilm, dass wir Szenen aus der Vergangenheit Schwarz-Weiß machen und die dann in der Wirklichkeit, also in der Jetztzeit spielen, dann in Farbe zeigen. Aber mal sehen, was daraus wird.
Jawohl, sehr, sehr gut. Dann aufwendiges Shooting oder einfacher Aufbau. In deinem Beispiel ganzes Equipment, alles mit nach Liechtenstein nehmen oder einfach nur Kamera, Objektiv. Was hast du lieber?
Schwer zu sagen, so viele Faktoren. Was mir am liebsten ist halt, ist Effizienz eigentlich. Das heißt, so wenig wie möglich, aber das, was halt nötig ist. Das heißt, ich richte mich danach, was bestellt ist und versuche effizient zu packen.
Heißt entweder oder, Daniel. Du
Du
musst dich nicht für
hast
eine Sache entscheiden.
gesagt, ich soll ausholen. Ich würde dann eher sagen, aufwendiger, weil ich weiß, dass es meistens bessere Ergebnisse bringt.
Jawohl, wenn du es nicht brauchst, lässt du das Equipment liegen. Dann im Studio shooten, Outdoor oder zu Hause?
Outdoor, eindeutig.
Also so wie jetzt, ne, bei der Segelschule beim Kunden, ne, dann irgendwo außerhalb dann, ne?
Ja, genau. Das ist mein Ding.
Dann jetzt die spannende Frage, Daniel, weil du kommst ja von der Fotografie und bist ja jetzt zum Film ja auch, also machst ja natürlich dementsprechend weiterhin beides. Aber was hast du lieber, Foto oder Film?
Also aktuell ist mir Film lieber. Aktuell ist mir Film lieber, ja. Weil ich glaube, dass es einen größeren Impact hat bei den Leuten, weil man emotional mehr machen kann. Einfach weil mehr Info drin ist und weil ich besser Geschichten damit erzählen kann. Das heißt nicht, dass Bilder nicht auch die Daseinsberechtigung haben, aber für mich gerade aktuell sind Videos vorne.
Jawohl. Ja, es wird ja auch wahrscheinlich meistens, sowieso immer meistens beides drinnen, ne? Weil irgendwie muss ja das Thumbnail oder wenn du natürlich da sowieso schon ein bisschen Imagefilm machst, dann zahlen die auch, hey, kannst du nicht auch Bilder von uns machen oder von der Location oder weiß was ich was. Vermische ich ja immer irgendwie. Aber ja, prima ist ja da auch wegen dem Imagefilm dann dementsprechend.
Genau.
Dann,
Oder
was
machst du auch mal einen
ja?
Screenshot vom Video und sagst, ja, das ist dann der Snapshot, dann könnt ihr den verwenden.
Ja, wenn es gut, wenn es 4K, 8K aufgenommen ist, klar, dann sieht das auch gut aus, ne? Also wenn du es aber was weiß ich, nur eine relativ schlechte Aufnahme hast und da einen Screenshot rausnimmst, dann sieht es, je nachdem, was für ein Gerät, ne? Vielleicht für ein Smartphone würde es dann auch ausreichen, für PC wird es vielleicht schon, und alles, was größer ist, sieht dann natürlich dann pixelig, unscharf und kacke aus, ne? Aber wenn ihr das in 4K aufnimmt, dann ist, passt das ja in der Regel. Was ist die Fotografie oder der Film für dich?
Ich schon gesagt habe, ein Faktor ist definitiv, Geschichten zu erzählen, Leute zu bewegen, Emotionen zu wecken, ja, Leute bewegen, mit eingefangenem Licht, genau. Licht, das Geschichten
Jawohl.
erzählt.
Dann, was würdest du tun, wenn es die Fotografie bzw. den Film nicht geben würde bei der Architekturarbeit?
Vermutlich, ja. Vermutlich, ja. Ja.
Echt jetzt? Ab zum Burnout?
Naja, klar, also die Sache ist, ich mache es ja immer noch. Ich mache immer noch Architektur. Ich habe alle paar Jahre eigentlich so Renovierungsarbeiten zu Hause mal oder bei einer anderen Immobilie, wo ich dann auch vermiete. Also ich bin ja auch, ich bin Airbnb-Superhost tatsächlich. Und ich mache das
Super
auch super.
Hoster. Super Hoster.
Superhoster, genau. Das ist ein spezieller Status, den du erreichst, wenn du besonders gute Bewertungen hast, wenn du den Leuten genau super Support lieferst und schöne Aufenthalte generierst. Und das heißt, ich bin immer noch in der Architektur irgendwie drin, aber halt nicht mehr in dem Umfeld, wo ich früher war und nicht mehr so gezwungen mit Büro, Job, Studium, sondern mehr so nach meinen eigenen Terms. Also definitiv wäre ich wahrscheinlich irgendwie mehr in den Immobilien drin.
Ah, okay, da wärst du Immobilienmogul wahrscheinlich dann.
Genau.
Jawohl, mein Bester, dann haben wir es tatsächlich einmal soweit durch. Ich bedanke mich recht herzlich für die Leute, die jetzt zusehen, und vielleicht haben sie eine Firma, möchten sich ja filmen lassen. Es gibt ja auch Fotografen, Filmmacher, die wollen sich vielleicht cool mit Imagefilm ablichten lassen, wissen nicht, wie es selber geht. Du hast ja, glaube ich, letztens sogar für eine Fotografin, Fotografin ja auch einen Film gemacht, ne, Imagefilm. War das nicht so?
Genau, für die Verena, die war vorher auch kurz im Live drin. Die hat auch das Ding
Verena,
gesehen.
warum bist du noch nicht bei mir bei der Zusammenarbeit? Wenn du dir das, wenn du noch drinne bist, Verena, ab zur Webseite www.app-riese.de trage ich ein. Hier kann doch nicht sein, du, Verena, dass du nicht bei mir bist. Das geht ja nicht.
Genau, ich kann es ja nochmal schreiben, ich wollte sagen.
Richtig. Also worauf ich hinaus wollte, also wenn natürlich hier ein paar Leute wollen das vielleicht auch, wie sieht man ja auch, Fotografen kommen ja auch zu dir und wollen Imagefilme bei dir, von dir haben. Wie kann man dich am besten erreichen?
Am besten auf meiner Homepage oder über Instagram oder über E-Mail. Genau, das wäre
Wie lautet die? Ja.
kontakt@danielgepp.com. Instagram genauso Daniel Gepp, genau auf dem Kanal, wo wir jetzt sind. Oder meine Website danielgepp.com. Also easy.
Jawohl. Das heißt, wenn ihr was von Daniel haben wollt, ganz easy, dann gebt einfach Daniel Gepp bei Google ein, dann findet ihr alle seine Kanäle, könnt ihr ihm schreiben. Holt euch einen geilen Imagefilm, sieht auf jeden Fall sehr gut aus, sehr hochwertig, kriegt ihr sogar ein 4K und tippitoppi, alles super. Sieht stark aus. Mein lieber Daniel, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Wir werden natürlich jetzt die nächste Woche die 40.000 angreifen. Darf ja nicht so lange dauern. Und dann als nächstes dann auch die 100.000. Ne? Ich denke mal, 2024 mal Minimum wird dafür schon mal anvisiert. Ne?
Denke ich auch, ja. Kann man gut sagen. Und was weißt du, beim letzten Mal, ich habe das eh erwähnt, Gewinnermagazin, immer am Schluss machen wir, im Schluss des Interviews machen wir so diese Zielsetzung für die Zukunft, richtig? Und bisher sind immer alle Ziele eingetroffen. Also sowohl die Imagefilme als auch die 10K, das Fünfstellige, ist alles gekommen. Das heißt, nächste Station 40 und dann 100K.
Jawohl, sehr gut. Ja, es steht ja auch nichts dazwischen, ne? Also was muss man machen? Mehr Werbung ausgeben, mehr Anfragen gewinnen und langfristig natürlich der Mitarbeiter einstellen, um die Masse an Produktion dann abzuliefern. Aber ist ja jetzt kein Hexenwerk oder so, ist ja nichts Unmögliches, ne? Die Frage ist nur, wie schnell setzt man das um? Und das ist bei dir nächster Monat und dann Vollgas.
Genau. Mein Kameramann hat eh schon gesagt, ich soll dich schön grüßen lassen. Er hat sich jetzt auch jemanden geholt, dass er doppelte Kapazität hat, also ich kann Vollgas geben.
Siehste, das heißt, wenn 30.000, nächstes Mal doppelte Kapazität, 60.000.
Sieht so aus, ja? Lass uns überraschen. Ich gebe mein Bestes.
Perfekt. Dann vielen Dank, mein lieber Daniel. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Erhol dich gut und ja, bis bald, ne?
Danke für die Einladung, war mega. Alles
Gerne,
Gute.
ciao, ciao.